BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre auf BR Heimat am Mittwochvormittag. Tom Viehweg grüßt Sie aus dem BR-Studio Nürnberg. Wenn Polizistinnen und Polizisten bei Unfällen schreckliche Szenen sehen oder bei Mord und Totschlag oder auch Terroranschlägen mit Gewalttätern, aber auch mit den Opfern von Gewalt, menschlicher Grausamkeit, aber auch Schmerz, Leid und nicht selten auch Tod konfrontiert werden, dann kann es sein, dass auch Sie Hilfe brauchen und sind heutzutage zum Glück nicht alleingelassen. In unserem Ratsch am Vormittag gibt uns heute die Polizeiseelsorgerin Dr. Regina Postner Einblicke in ihre Arbeit. Frau Dr. Postner, habe die Ehre.
Seien Sie gegrüßt, habe die Ehre.
Freut mich sehr, dass Sie heute da sind, denn vor wenigen Tagen hätten wir noch nicht an Sie rankommen dürfen, gar nicht. Da waren Sie schön abgeschirmt in einem Kloster in Münster-Schwarzach, nämlich bei den Benediktinern. Was haben Sie da gemacht?
Ja, wir machen das immer in der Fastenzeit, wo wir Polizeibedienstete einladen, zur Ruhe zu kommen. Kurz gesagt, wo der Mund schweigt, spricht das Herz, wo dann wirklich die Sachen, die Ihnen auf dem Herzen liegen, sei es beruflich, sei es privat, zu Wort kommen können. Das ist mal der große Rahmen. Wir haben Themen dieses Jahr gehabt, die Ordensgründer, Bernhard von Clairvaux, Benedikt natürlich, Franziskus, Don Bosco, wo wir verschiedene Impulse setzen, die die Beteiligten, die Polizeibediensteten dann mitnehmen können. Aber natürlich auch der Ort an sich, Münster-Schwarzach, dieses Riesengelände, die Kirche, die Gottesdienste, die Gesänge der Mönche, das macht was mit den Leuten. Das ist wie wenn zwei Welten sich treffen, die Polizeiwelt und die Ordenswelt. Und da kommt was in Bewegung. Und dann sind natürlich, ich habe es mit meinem Kollegen aus München gemacht, dann sind wir natürlich für Gespräche bereit, weil da kommt immer irgendwas hoch, sei es aus der eigenen Lebensgeschichte oder mir kommt, ich kann den Mord nicht vergessen oder das Kind, das Leblose, wie ich es reanimiert habe, Bilder, die immer wieder hochkommen und da sind wir dann da für Gespräche.
Jetzt sagt man ja gemeinhin, wenn man sowas nachbereitet mit Menschen, die sowas Schlimmes erlebt haben, in dem Fall eben die Polizeibeamten, Polizeibeamtinnen, dass Reden, vor allem Reden hilft. Und jetzt machen Sie da Tage der Stille. Widerspricht sich das ein bisschen oder gar nicht?
Nee, das gehört zusammen. Denn erstmal in der Stille, wie gesagt, wenn der Mund schweigt, dann nehme ich erst einmal wahr, was bei mir eigentlich hakt, was mich belastet, was ich mitnehme, was so im Alltag gar nicht zur Sprache kommt, weil das wird überdeckt von Einkaufen, Beruf, Kinder, Familie. Das merke ich nicht, das spüre ich nicht. Aber wenn ich zur Ruhe komme oder wenn die Polizeibediensteten zur Ruhe kommen, dann spricht eben das Herz. Was belastet mich denn? Was nehme ich denn ständig mit? Warum habe ich denn immer wieder Kopfweh? Oder warum kann ich nicht schlafen? Warum kommen immer wieder die gleichen Gedanken? Und dann ist es wichtig zu reden, sich das rauszureden, auszusprechen, damit es rauskommt.
Wobei Sie da als Polizeiseelsorgerin erstmal gar nicht so viel reden, sondern eher zuhören.
Genau.
Das heißt, die Rolle heute, wo Sie was erzählen könnten uns hoffentlich in den nächsten 2 Stunden, ist für Sie eher ungewohnt?
Jein, also zunächst zuhören und nachfragen. Nachfragen, um demjenigen oder derjenigen vielleicht auch was klar zu machen, aber auch um es besser zu verstehen, um was geht's jetzt eigentlich? Was hindert dich denn daran? Oder warum kommt dir immer der Gedanke, wenn du bestimmte rosa Turnschuhe siehst? Mhm. Ja, weil meine Tochter rosa Turnschuhe getragen hat. Oder weil das Geburtsdatum genau das Geburtsdatum meines Mannes oder meiner Mutter ist. Und das sind so Nachfragen, die der Polizistin und dem Polizisten manches klar machen können. Und wie gesagt, ja, es stimmt. Zuhören, zuhören, nachfragen, damit der andere reden kann, sich selber zurücknehmen, den anderen auch damit Raum zu geben und dann aber auch mit ihnen ins Gespräch zu kommen, um auch die nächsten Schritte, die Zukunft in den Blick zu nehmen.
Und solche stillen Tage, die bieten Sie regelmäßig an. Nehmen die Polizeibediensteten da freiwillig dran teil oder müssen Sie darum werben, dass da jemand mit Ihnen diese Zeit in dem Kloster beispielsweise verbringt? Oder können Sie die Nachfrage gar nicht befriedigen, die da kommt?
Das ist unterschiedlich. Also meistens sind die relativ zügig ausgebucht. Wir haben 4-mal stille Tage in der Fastenzeit. Dann sind wir mit Polizeifamilien während der K- und Ostertage zusammen, wo wir zum Beispiel im Kloster 14 Heiligen zusammen mit den Schwestern die K- und Ostertage feiern. Und dann biete ich im Mai Auszeit, Klosterzeit an, wo wir uns in ein Kloster zurückziehen, eine Woche, also nicht nur 3 Tage. Und da kommt dann nach einer Woche, da kommt dann mehr in Bewegung, als wenn man 3 Tage unterwegs ist. Ja, die sind eigentlich relativ zügig ausgebucht, mal mehr, mal weniger.
Und der Ort, wir haben ja gesagt, es ist ein Kloster, in dem Fall dann auf Zeit auch, aber es sind natürlich die Missionsbenediktiner, was mich zu der Frage führt, haben Sie da auch vielleicht vor, Polizisten auch zu missionieren für die katholische Kirche? Sollen die wieder gläubig werden, wenn sie es nicht sind? Also steckt da auch ein bisschen dieses Ziel dahinter?
Nein, sondern ich bin als Person, als Theologin, als Polizeiseelsorgerin für die Menschen da, aber ich werde sie nie und nimmer versuchen zu missionieren, jetzt ins Kloster, katholisch oder irgendwas zu werden. Nein, sondern ich bin Begleiterin, ich gehe mit, aber jede Polizistin, jeder Polizist muss seinen, ihren eigenen Weg gehen, der für sie stimmt und passt.
Und der Ort ist dann auch nicht abschreckend, dass man sagt, man könnte das ja auch in irgendeinem schönen Gasthof machen oder auf einer Wiese in der Fränkischen Schweiz. Man geht schon in einen, sagen wir mal, glaubenstechnisch gebrandeten Ort, könnte man ja sagen.
Das ist ganz bewusst. Also mein Kollege in München, der ist eher benediktinisch ausgerichtet. Von daher sind in der Fastenzeit eher die benediktinischen Orte im Vordergrund, wie jetzt Münster-Schwarzach, Niederalteich, Plankstetten, St. Ottilien. Ich bin eher franziskanisch orientiert, drum jetzt die K- und Ostertage in 14 Heiligen, die Auszeit auch in 14 Heiligen. Und ganz bewusst, weil das sehr spezielle Orte sind, die auch eine Ausstrahlung haben, eine Aussage, eine Wirkung, die man nicht machen kann, die kein Gasthaus machen kann, sondern durch die Leute, die da sind, die Ordensleute aller Couleur, durch das Gebet, wo, ja, viele sagen auch in Münster-Schwarzach, ich verstehe eigentlich gar nicht, was die singen, auch wenn es Deutsch ist, man kann es mitlesen, alles bestens, aber die meinten dann viele, das ist nicht nötig. Ich wäre so durchs Gebet so mitgetragen. Ich sitze einfach nur drin und es tut gut. Ich komme zur Ruhe und es tut so gut.
Jemand, der beruflich Seelsorge betreibt wie Sie, ist das eher ein sorgender Mensch oder zeitweise auch mal ein besorgter Mensch durch das, was er da macht, was er so erfährt?
Sowohl als auch. Also natürlich sorge ich oder trage Sorge mit für die Polizeibediensteten aller Couleur. Und das sind ja jetzt nicht nur Polizistinnen und Polizisten, sondern das geht von der Reinigungskraft bis zum Präsidenten, von der Köchin bis zur Sekretärin. Ich bin für alle da und wir sind auch für die Angehörigen da. Also, und da geht's von Liebeskummer angefangen bis Eheprobleme beruflicher Art oder was auch immer. Da bin ich da und sorge. Natürlich bin ich auch besorgt, was manche Polizisten erleben müssen, sehen müssen, aushalten müssen.
Es gibt ja auch neue Entwicklungen. Polizisten werden zum Teil neuerdings, sage ich jetzt mal, aber es dauert schon ein paar Jahre, diese Entwicklung, im Einsatz nicht nur behindert, sie werden zum Teil auch angegriffen, ja. Sie werden beleidigt, sie werden bespuckt. Ja. Also alles Dinge, die man jetzt, sagen wir mal, vor 30, 40 Jahren vielleicht noch nicht so kannte, ja, vielleicht Ausnahmefälle und was jetzt zum Teil oft die Regel ist im Alltag oder zumindest sehr oft auftritt. Wie reagieren Sie da in der Seelsorge drauf?
Gut, erstmal, was hat der oder diejenige konkret erlebt? Also ich kann ja nicht über die Polizisten hinwegreden, das käme nicht an, sondern ich muss dann schauen, was hat der Kollege erlebt? Bis dahin, dass vielleicht sogar Knochenbrüche stattfinden, weil ja einer austickt und dann auf die Polizei reinschlägt oder verstauchter Knöchel, weil er geschubst, gedrängt oder getreten wird. Und dann ist es unterschiedlich, wie das die Polizistinnen und Polizisten auffassen. Der eine kann damit gut umgehen und der andere, den kann das so, kann jetzt belassen bis zur Arbeitsunfähigkeit, weil er Angst hat oder wie auch immer. Und da muss man, ich sag jetzt mal ganz tollen Begriff, Psychotraumatologie. Das hört sich unheimlich gescheit an. Psycho, die Seele, Trauma ist jetzt keine Diagnose, sondern griechisch heißt Verletzung. Und Logie, also der Sinn des Verstehens, also verstehen, warum die Seele verletzt ist. Und das ist dann so meine Aufgabe, dass ich mit demjenigen oder derjenigen schaue, warum ist denn bei ihm die Seele verletzt? Welche Vorerfahrungen hat er gehabt? Warum kommt es hoch? Warum belastet ihn das so?
Frau Dr. Postner, Polizeiseelsorgerin, Oberfranken, da waren Sie auch lange seelsorgerisch tätig, ganz im hohen Norden, in Bayern ganz oben.
Genau, in Coburg, Bad Rodach, in Hof, war Dekanatsjugendseelsorgerin, Hof, und in Bad Rodach war ich Klinikseelsorgerin, also in der Reha-Klinik, Hochschulseelsorgerin und war dann noch in dem Verein Bad Rodach und Coburg tätig. Also da ist es mir auch nicht langweilig geworden.
Und Sie kennen Ihre Heimat sehr gut. Sie sind jetzt auch dienstlich zuständig für den Norden Bayerns, genauso wie wir als Studio Nürnberg ja auch von Aschaffenburg bis ins hohe Fichtelgebirge zuständig sind. Also Franken ist ganz schön groß und ganz schön unterschiedlich, auch konfessionell.
Konfessionell. Auch die Mentalität. Also die Oberpfalz, wo ich genauso bis Regensburg, Nappburg, wo ich zum Beispiel auch unterrichte, das ist eine ganz andere Mentalität als Nürnberg. Das ist Stadt in Nappburg. Das sind eher, da ist Niederbayern mit dabei, beziehungsweise Oberpfalz. Eine ganz andere Mentalität, ein anderes Umgehen als wieder in Hof. Aber ich finde es auch sympathisch und gut. Und auch in Würzburg, wie gesagt, Aschaffenburg war ich ja auch mit tätig. Das ist wieder ganz anders. Und da muss man sich natürlich ziemlich drauf einstellen. Aber das fällt mir jetzt nicht schwer. Ich bin in meinem Leben gerade mal, glaube 25 Mal umgezogen. Ja, das gehört dazu und alles gut.
Aber Ihr Lebensmittelpunkt war lange Mittelfranken, wo Sie auch geboren sind in Nürnberg. Das heißt, so die fränkische Seele verstehen Sie schon auch sehr gut.
Absolut. Ja. Und da ist es ein großer Unterschied zwischen Ober-, Unter- und Mittelfranken.
Absolut, ja. Auch was das Reden und das Zuhören angeht. Ja, die Oberfranken muss man ja zum Reden erstmal tragen. Das kann ich als Wahloberfranke sagen. Als ich dann mal nach Nürnberg gewechselt bin, kam mir das gleich viel kommunikativer vor. Aber wenn Sie einen dann ins Herz geschlossen haben, die Oberfranken, dann 150-prozentig.
Korrekt. Und da sind Freundschaften auch bis jetzt noch aktiv. Und die Ausbildung ist überall gleich. Mhm. Also die Ausbildung ist überall gleich. Auch die Resultate, die werden gegenseitig verglichen. Da wird das von Sulzbach-Rosenberg nach Würzburg und so, dass das wirklich gleich ist. Und die erhalten eine gute Ausbildung. Auch die Polizisten, wenn ich nachfrage, gerade wenn so belastende Einsätze sind, nee. Also wir können auf unsere Ausbildung verlassen und sind da gut ausgebildet.
Und Sie als Seelsorgerin sind ja auch in der Ausbildung schon zugange, sozusagen. Das ist ja oft, was man vielleicht gar nicht weiß, dass Sie eben nicht nur Nachbereitung machen oder jemanden sensibilisieren oder solche stillen Tage, wie wir es gerade gehört haben, durchführen, sondern da, wo die jungen Polizisten ausgebildet werden, da haben Sie auch schon eine Rolle.
Ja, ganz bewusst, dass die uns wirklich von Anfang an kennenlernen und wissen, sie können zu uns kommen, egal mit welchem Anliegen. Und das ist in den letzten Jahren, auch wenn ich mit den Kollegen spreche, wirklich, da hat sich was gewandelt. Die jungen Polizeibediensteten von heute, also die Beamtinnen und Beamten in Ausbildung, die haben weniger die Hemmschwelle, auch zu uns zu kommen und zu reden. Bei den Polizisten der vergangenen Generationen, so wir halten das aus und stehen das durch und wir sind die harten Kerls, das ändert sich. Mhm. Die sind wirklich bereit zu reden und das unterstützen wir und fordern das natürlich auch. Kommt, redet mit uns.
Aber wichtig ist zu wissen, Sie sind kein Teil der Polizei.
Ja.
Und das macht sich auch bei der Seelsorge bemerkbar, dass diejenigen, die mit Ihnen reden, wissen, da sitzt jemand, der eben nicht auf der Dienstleiter über mir, neben mir oder unter mir irgendwo angesiedelt ist.
Genau. Also als Polizeiseelsorgerin gehöre ich nicht zum System Polizei. Ich bin nicht Vorgesetzte und als Seelsorgerin habe ich das Zeugnisverweigerungsrecht. Wie kommt das? Das hängt in der Geschichte. Also vor 103 oder 105 Jahren hat die Helen Ammann, das war eine Schwedin, die dann auch im Bayerischen Landtag war, gesagt, in die Polizei muss wieder Zucht und Ordnung kommen und wir brauchen einen katholischen Priester. Dann gab es einen katholischen Priester und das hat sich über die Jahre, Jahrzehnte dann ausgeweitet, auch auf die Ökumene natürlich, wo evangelische Kollegen dazukamen. In ganz Bayern gibt es 4 Polizeibedienstete, die durch einen Vertrag zwischen Staat und Kirche gebeten werden, für die Polizisten da zu sein, aber nicht zur Polizei gehören. Ich gehöre weiterhin zum Erzbistum Bamberg. Dort ist auch meine Dienst- und Fachaufsicht, also der Erzbischof von Bamberg ist eigentlich mein Chef. Bin aber an die Polizei ausgeliehen, wo ich zum Beispiel auch Handy, Arbeitsort zur Verfügung gestellt bekomme. Und das ist natürlich ein großer Vorteil für die Polizisten. Wir haben das Zeugnisverweigerungsrecht. ich würde jetzt mal sagen, Beichtgeheimnis, das rechtlich kommt es dem sehr nahe, die können uns alles sagen. Auch wenn, es kam schon mal vor, dass der Bia mich angerufen hat und gesagt, Frau Postner, ich habe einen Scheiß gemacht.
Dann Wer hat Sie angerufen? Ein?
Entschuldigung, ein Bia. Das ist die Polizeisprache. Die Polizei spricht nur in Abkürzungen.
Und da müssen Sie auch erst mal lernen.
Ja, da kann ich gleich noch was erzählen. Bia ist Beamte oder Beamtin in Ausbildung.
Ah, BIA.
Also, BIA, genau. Also Anruf, Frau Postner, ich habe einen Scheiß gemacht. Dann habe ich gesagt, na also jetzt raus mit der Sprache, was ist geschehen? Im Letzten ist es ja nichts anderes als Beichte. Jetzt erzähle mal, was hast du für einen Scheiß gemacht? Gut, also dann hat er mir erzählt, was und dann haben wir überlegt, gut, da ist jetzt was schiefgelaufen. Was können die nächsten Schritte sein? Und das sind dann junge Beamte, Beamtinnen, die dann kommen. Wie gesagt,
wenn er seinem Dienstvorgesetzten erzählt hätte, hätte der vielleicht gleich Konsequenzen ergreifen müssen oder so.
Eben.
Nicht, weil er es will, sondern weil er in der Position einfach ist, der Chef zu sein.
Machen muss, weil die das Legalitätsprinzip haben. Das heißt, auch wenn Sie oder ich im Einkaufszentrum sehen und einen Diebstahl beobachten, dann muss ich oder müssen auch Sie oder jeder, der das sieht, Anzeige erstatten, weil es sonst praktisch Unterschleif von Straftaten ist. Mhm. Aber alles, was im Kontext der Polizei ist, habe ich nicht das Legalitätsprinzip. Also das heißt, ich muss nicht sagen, der hat eine Straftat begangen, sondern habe das Zeugnisverweigerungsrecht, Beichtgeheimnis. Und es schützt die Polizisten. Und das ist dem Staat auch wichtig, dass es Räume, Personen gibt, wo sie reden können. Und dieses Zeugnisverweigerungsrecht haben nur die Polizeiseelsorge. Und der oberste Mediziner noch. Es gibt dann natürlich Schweigepflicht, aber vor Gericht müssten die Aussagen, wir nicht.
Und wenn Ihnen tatsächlich jemand beichten würde, er hätte eine Straftat begangen, ja, dann könnten Sie genauso gut sagen, das ist schlimm, aber das bleibt jetzt erstmal bei mir tatsächlich?
Genau, das bleibt bei mir. Ich kann natürlich sagen, wäre es nicht besser vielleicht, wenn Sie jetzt das sagen, das eingestehen? Was ist ja, was ist nein? Ich kann ihn versuchen, dazu bewegen, aber von mir aus nicht. Auch wenn jemand zum Gespräch kommt, wird der Vorgesetzte, wenn er mich anruft, war der jetzt bei dir oder bei Ihnen beim Gespräch, kann ich sagen, keinen Kommentar. Und das wissen die. Die kriegen da nichts raus. Und das ist eben auch der Schutz der Polizeibediensteten.
So, und jetzt haben wir schon gehört, BIA, BIA, ja. Beamtin in der Ausbildung oder Beamter. Das heißt, in diese Terminologie mussten Sie sich auch erstmal reinfuchsen, als Sie angefangen haben bei der Polizei?
Ja, das Erste, was ich mir angeschafft habe, war ein Vokabelheft, wo ich wirklich auch nachts Vokabeln gelernt habe. Und ich weiß noch, in der ersten Woche saß ich auch in so einer Abteilungssitzung und auf einmal, ich habe nichts verstanden. Die haben Deutsch gesprochen, aber ich habe nichts verstanden. Worum geht's jetzt hier? Es kamen nur Abkürzungen und das einzige Wort, was ich dann endlich mal verstanden habe, war die Taufe. Ja, da hatten wir 15 Taufen und da 20, aber da sind es nur 10.
Okay.
Und dann sind mir so die Gesichtszüge
Feuertaufen entglitten. Oder?
Ja, habe ich auch. Oder Hunde, Pferde, Autos, was wird hier getauft? Also mein Gesicht muss einiges verraten haben. Der stellvertretende Abteilungsführung hat sofort die Sitzung unterbrochen und meinte, jetzt muss ich der Frau Postner erstmal was erklären. Also unsere Taufe schreibt sich mit V und heißt Test- und Auswahlverfahren für die Polizeikarriere. Gut, alle haben gelacht und ich wusste, da gibt's noch viel zu lernen.
Habe die Ehre auf BR Heimat. Wir haben über die Polizeiseelsorge gesprochen, erstmal im Allgemeinen. Und ganz konkret, Frau Dr. Postner, wie viele Seelen denn von Bediensteten unserer Polizei im Norden Bayerns haben Sie denn in diesen gut 3 Jahren, die Sie die Arbeit jetzt machen, im Ungefähren schon reinschauen dürfen? Zählen Sie das auch oder müssen Sie da sogar Buch führen, wie viele Beratungen, Seelsorgen Sie da durchführen?
Nein. Nein, dadurch, dass wir nicht zur Polizei gehören, jetzt auch unsere Arbeit nicht nachweisen müssen. Und das würde ja auch heißen, wir würden Auskunft geben. Da wäre vielleicht zu rekonstruieren, wer war bei uns oder so. Nein, also ich führe kein Buch, ich führe auch keine Namensliste. Das Einzige, wenn jetzt jemand bei mir ist und es gibt, keine Ahnung, irgendwelche Herausforderungen, die bewältigt werden müssen oder ein Prozess, der länger dauert, dass ich mal anrufe und nachfrage. Aber wenn sich der oder diejenige nimmer meldet, dann melde ich mich auch nimmer. Und wenn es vonnöten ist, die kommen dann schon wieder. Mhm. Aber ich führe kein Buch und ich kann Ihnen auch jetzt keine Zahlen sagen.
Und das, was Sie darstellen, ist ein Angebot, das jederzeit abgerufen werden kann. Ja. Sind Sie quasi dann auch immer im Dienst?
Ja. 24/7. Mhm. Auch nachts, auch am Wochenende. Das kommt sehr selten vor, aber es kommt auch vor, dass am Wochenende mal ein Anruf ist. Also wenn halt am Wochenende was los ist, beziehungsweise wenn es einen Ehekrach gibt, wenn es eine Trennung von der Partnerschaft gibt oder so, oder jemand in der Familie stirbt oder so, ja, selbstverständlich dürfen sie anrufen. Auch am Wochenende, das hält sich in Grenzen. Aber ja, und Freitagnachmittag wird es dann immer interessant, wenn viele halt nicht mehr zu erreichen sind, die Polizeiseelsorge ist da. Und dadurch, dass ich von der Polizei ein Auto zur Verfügung gestellt bekomme, also Zivilauto, ich war jetzt nicht mit Tatütata, wenn ich mit Tatütata komme, dann geht es woanders hin,
genau.
Dann fahre ich auch an den Ort. Also meistens, wie gesagt, Nordbayern, und das kann von Aschaffenburg bis Hof, Regensburg, Eichstätt, alles sein.
Ich habe mal ein bisschen im Neuen Testament geblättert, und wer da ein bisschen sprachkundig ist, weil im Original muss man ja dann Griechisch oder Lateinisch lesen, um es wirklich zu verstehen, da begegnen einem ja viele Worte für das Wort Seelsorge. Also Paraklese habe ich zum Beispiel gefunden, übersetzt im weitesten Sinne das, was Sie uns jetzt auch schon erzählt haben, dass Sie begleiten, eine Begleitung eigentlich sind, jemand, der jemandem zur Seite steht. Dann Begriffe wie Ermutigung oder Zuspruch bis hin zum Thema Trost. Und da wiederum habe ich mich erinnert an ein Interview mit einem Notfallseelsorger, der mal gesagt hat, ja, Vorsicht, wir trösten eigentlich nicht, wir stabilisieren. Würden Sie das auch so sehen?
Sowohl als auch. Auch Bia wieder, ein Beamter in Ausbildung oder Beamtin in Ausbildung, ist mir auch schon mal, die war einfach fix und alle, weil die Mutter erkrankt ist und so, die ist vor mir ja nicht zusammengebrochen, aber dann tut einfach auch meine Umarmung gut, und dann habe ich sie halt an meinem Arm und drücke sie, und dann stelle ich sie hin oder setze sie hin, und dann wird gesprochen. Warum denn nicht? Und von daher Ermutigung, Stabilisierung selbstverständlich, aber für mich gehört auch der Trost als Seelsorgerin dazu. Zu trösten, aufzubauen. Das sind ja fließende Übergänge. Und vielleicht ist oft der Trost, ja, einfach auch mal anzurufen, zu fragen, wie geht's denn? Wo dann ein Polizist gesagt hat, sie glauben gar nicht, wie gut es tut, dass sich jemand Sorgen um mich macht. Ich glaube, das ist vielfältig. Und ich sage es jetzt mal mit einem Schweizer Ausdruck, ein wenig so Tüpfelschießerei, wenn ich jetzt sage, das ist Trost und da hört der Trost auf und das mache ich nicht und da fängt das andere an. Sondern das sind so fließende Übergänge, die man, denke ich, auch mit der Berufserfahrung damit umgehen lernt. Was ist jetzt gerade nötig? Was braucht der andere?
Wir haben es vorhin schon ganz kurz gestreift, dass es ja manchmal auch Menschen schwerfällt, gerade. Wir haben so die gestandenen älteren Polizisten als Beispiel genommen, die gesagt haben, ja, das erklären wir unter uns oder da gehen wir alleine durch. Es ist ja eben kein Zeichen von Schwäche, wenn man zu ihnen kommt und mit ihnen das Gespräch sucht. Im Gegenteil, oder? Es macht einen stark, aber man muss auch stark sein, diese Schwelle zu überschreiten und sagen, ich lasse mir helfen.
Ja, und da muss ich jetzt sagen, wir werden da wirklich unterstützt, zu alleroberst auch vom Staatsminister Herrmann, der für die Polizei zu ist, wie auch durch unseren Präsidenten der Bereitschaftspolizei oder die Präsidenten in den Präsidien, die wirklich ihre Mitarbeitenden ermutigen. Die Polizeiseelsorge ist für sie da, gebrauchen sie es, gehen sie hin. Oder dass Vorgesetzte uns auch Mitarbeitende schicken oder es ruft jemand an, ich habe jemand in meiner Dienststelle, dem geht's gerade nicht gut, kann ich den zu Ihnen oder zu dir schicken? Ja, selbstverständlich. Oder kannst du mal kommen, wir müssten mal sprechen, in der Dienststelle läuft's gerade nicht rund. Oder wir hatten gerade einen sehr belasteten Einsatz, könnt ihr zu einer Nachbesprechung kommen? Selbstverständlich. Und das stützt natürlich und hilft den Beamtinnen und Beamten, aber wie gesagt auch den anderen, wenn es eben auch vom obersten Dienstherrn, also vom Staatsminister, Innenminister Herrmann, auch mit unterstützt wird.
Wir haben natürlich diesen schlimmen Vorfall im Januar gehabt, den Messerangriff, den tödlichen Messerangriff von Aschaffenburg, wo wir auch mit dem Notarzt gesprochen haben, hier bei uns im Programm, der damals zum Einsatzort gerufen wurde, der gesagt hat, ja, das, was sich ihm eingebrannt hat, waren diese kleinen, schutzlosen Kinder, die in diesem Bollerwagen unbeweglich, starr gesessen haben. Das wird ihn wahrscheinlich sein ganzes Leben lang verfolgen. Ist es Ihre Aufgabe, solche Bilder zu löschen?
Nein. Nein, und die wird man auch nicht löschen können, sondern solche Einsätze, das bringt erstmal Unordnung. Es wühlt was auf. Und unsere Aufgabe ist es praktisch, in das Durcheinander Also wie in einer Waschmaschine. Da sind Socken, da sind Hemden, da ist alles durcheinander. Das wieder so zu ordnen, dass auf dem Stapel die Unterwäsche, auf dem anderen die Handtücher und auf dem dritten die Blusen und Hemden sind, da wieder Ordnung zu haben. Dass ich mir die rote Bluse wieder rausziehen kann und nicht, dass irgendein Wolk oder ein Knäuel in der Waschmaschine im Schleudergang ist. So würde ich es am ehesten bezeichnen. Mhm. Da wieder Ordnung zu bringen, zu wissen, ja, das ist ein Kind, was getötet wurde, aber es ist nicht mein Kind. Ja, es ist ein erwachsener Mann, der ums Leben kam, aber es ist nicht mein Mann. Und sich das bewusst zu machen, auch zu ordnen, auch die Hintergründe, was geschieht da im Gehirn physiologisch ab, damit sowas passiert, gerade in so Stresssituationen, das ist dann meine Aufgabe, auch zu erklären, zu verstehen und eben dieses Wortungetüm Psychotraumatologie, warum ist denn jetzt die Seele verletzt, was ist da passiert, das zu erklären, Leute zu begleiten und dass eine, ja, dass der Körper, dass die Seele unnormal auf ein außergewöhnliches Ereignis reagiert, das ist wieder ganz normal. Und auch, das machen wir auch im berufsethischen Unterricht, wir bereiten die Polizisten schon drauf vor. Also wenn ihr sowas erlebt, dann passiert das im Gehirn zum Beispiel. Oder darauf könnt ihr euch einstellen. Holt euch Hilfe. Also das ist unser Credo, was die von der ersten Stunde anzuhören kriegen.
Das heißt, wie bei einer Erkältung, dass man die Symptome deuten kann, bringen sie den Polizisten bei, wie sie seelische Prozesse erkennen und vielleicht sagen, oh, da ist was in mir, da muss was raus oder muss was besprochen werden.
Ja, oder auch, weil das können ja potenzielle Führungskräfte sein, zu beobachten, was passiert beim anderen. Oft merkt man es selber gar nicht, aber der Streifenkollege oder der Dienstvorgesetzte, und ich weiß ja nicht, wen ich unterrichte, in 10, 20 Jahren ist der vielleicht mal Präsident oder kann ja alles sein. Also ich unterrichte ja auch Führungskräfte, auch wenn die jetzt gerade erst 4 Wochen bei der Polizei sind.
Und Sie haben von diesem Aufräumen, Ordnung schaffen gesprochen, indem man auch vielleicht etwas diese Distanzierung nochmal betont. Das ist nicht mein eigenes Kind, was da Not oder Tod erleidet. Das ist nicht mein Mann. Aber anders ist es vermutlich, wenn ein Kollege zu Tode kommt neben mir, wenn er erschossen wird, wie damals in Georgensgründ bei diesem SEK-Einsatz, wo ja ein neben mir stehender Kollege sozusagen umfällt, von einem Schuss getroffen wird. Da kann ich jetzt nicht sagen, naja, das ist ein Kollege von mir, aber jetzt nicht mein bester Freund, sondern da ist die Situation eine ganz unmittelbar andere.
Absolut, absolut. Die werden auch sofort betreut, nachbetreut. Ich kann jetzt zu Georgensgmünd nichts sagen, weil da war ich noch nicht im Dienst, da kenne ich auch die Umstände nicht. Aber natürlich findet da Betreuung auch durch einen zentralpsychologischen Dienst, oder wir haben ja die polizeilich-sozialen Dienste. Wir haben Peers. Peers sind also auch Polizisten, Unterpolizisten, die nochmal geschult sind, gerade in den Einsatzhundertschaften oder auf Dienststellen, wenn es Leuten nicht gut geht. Und die sprechen die dann an und sagen, ey, mir fällt auf, dir geht's nicht gut, willst nicht einmal mit der Seelsorge sprechen. Mhm. Aber ja, das sind natürlich Ereignisse, wie gesagt, die können bis zur Dienstunfähigkeit führen, müssen nicht. Das kommt immer drauf an, was hat der oder diejenige vorher erlebt. Das kann sein, ich habe Probleme in der Ehe, ich habe finanzielle Probleme, ich habe gesundheitliche Probleme. Und dann kommt immer noch was dazu und dann haut es natürlich jemanden schneller einen Vogel raus und intensiver, als wenn der sagt, ach nö, läuft alles gut, gute Ehe, mir geht's gut.
Ich ruhe in mir schon mal grundsätzlich.
Ja, und da passiert was. Das heißt jetzt nicht, dass es bei dem überhaupt nichts passiert oder keine Reaktionen zeigt, aber das kann anders aussehen und jeder reagiert anders. Also es gibt keine Regel, wenn das, weil jeder Mensch ist anders. Jeder stirbt anders, jeder lacht anders, jeder interessiert sich für was anderes. Und das ist auch so eine Herausforderung, sich immer wieder neu auf Menschen einzustellen und zu schauen, warum hakt es bei dem, warum ist bei dem Polizisten, Polizistin die Seele verletzt.
Und oft machen sich diese Verletzungen ja mit einem zeitlichen Abstand erst bemerkbar. Also zum Teil sehr viel später. Erst wird funktioniert sozusagen. Und erst wenn man zur Ruhe kommt zum Beispiel oder wenn eine gewisse Zeit vergangen ist, dann bricht sich diese Emotion Bahn plötzlich.
Genau, genau. Also das kann bis zu 6 Wochen später sein. Oder wirklich gut gediente Polizisten, die hunderte von Morden bearbeitet haben beim Kriminaldauerdienst. Alles gut und beim 101. haut es dem Vogel raus, gell? Und er kriegt es nicht mehr geregelt. Warum auch immer. Das kann ich nicht sagen, warum beim 101. und nicht beim 100. oder 99. warum nicht beim 50.? Es ist so. Also ich kann immer nur mit den Situationen umgehen. Das kann auch sein, es ist ein belastendes Ereignis. Die nächsten Wochen laufen für einen Polizisten ganz normal. Und nach 4, 6 Wochen fängt er an mit Schlafstörungen. Oder er steht vor der Kaffeemaschine und weiß jetzt nicht mehr, trinke ich jetzt Cappuccino oder Espresso? Oder ist irgendwie konfus, kann kein, ne? Also es ist schwer zu sagen. Beim einen zeigt sich sofort, beim anderen dauert es länger. Und es, man kann es auch nicht sagen, ich habe jetzt die oder jene Ausbildung, zum Beispiel in Würzburg, wo ja das Attentat war, da ist ja ein Notarzt dazugekommen, der Herr Schwarzmann, es gibt in Terra X auch eine Sendung, wo er sagt, wo er selber in die Krisensituation kam und nicht mehr wusste, wie es weiterging. Also ein Notarzt, der jeden Tag Notfälle hat, aber von jetzt auf gleich in der Situation war, wo er nicht darauf vorbereitet war. Und auch bei ihm, ich sag's jetzt mal wenig platt, hat's einen Vogel rausgehaut und hat posttraumatische Belastungsstörungen dann gehabt. Keiner ist gefeit davor.
Habe die Ehre auf BR Heimat bei uns zu Gast. Heute ist das die Polizeiseelsorgerin Dr. Regina Postner. Und wer Sie sind, Frau Dr. Postner, ist schon ein bisschen durchgeschienen, finde ich, wie Sie so Ihr Amt auffassen, wie Sie es geschildert haben. Aber welche Eigenschaften, würden Sie sagen, sind Ihnen wichtig für Ihren Job oder sind auch gut für eine Seelsorgerin, eine Polizeiseelsorgerin, von denen sie dann wirklich auch was hat? Beruflich, vielleicht auch wie privat?
Ja, ich denke, auch wir als Seelsorgende, beziehungsweise ich als Seelsorgerin, muss mich um meine Seele kümmern und auch um eine gewisse, wie man so gut sagt, Psychohygiene. Also von daher ist es mir schon wichtig, auch, ja, dass ich auch Menschen habe, mit denen ich sprechen kann, wenn mich mal was belastet oder wenn es bei mir nicht so rund läuft. Das ist mir wichtig. Also ich habe wirklich immer wieder Zeiten, wo ich am Abend 3 Punkte aufschreibe, wofür ich dankbar bin. Angefangen von der Sonne, für gelungenes Gespräch oder ja, dass irgendwas gut gelungen ist. 3 Punkte, wofür ich dankbar bin und 1, was nicht gelungen ist oder wo ich mich geärgert habe, weil das gehört genauso dazu. Also nicht nur das Schöne und so. Und das finde ich auch eine gute Übung für mich selber immer wieder oder jetzt auch in der Fastenzeit, 3 Dinge, wofür ich dankbar bin, am Abend aufzuschreiben. Und mit der Dankbarkeit geht dann, das sind so 2 Seiten einer Medaille für mich auch, ja, auch so die Zufriedenheit einher. Wenn ich dankbar bin, ich kann immer motzen und meckern und das passt nicht und Staat und Kirche und aber da komme ich nicht weiter. Aber wenn ich sage, toll, das ist gut, ich bin dafür dankbar, dann ist es auch eine gewisse Zufriedenheit, die auch eine gewisse Gelassenheit mit sich bringt. Und das sind, ja, das würde ich sagen, das sind so 3 Eigenschaften, die mir schon wichtig sind. So Dankbarkeit, Zufriedenheit,
Gelassenheit.
Auch, ja.
Prima, dann machen wir das doch so. 2 Dinge können wir schon abhaken dann heute Abend auf der Liste. Die Sonne ist wieder da, der Frühling in Bayern. Das Gespräch, finde ich, ist auch bisher sehr gelungen. Vielen Dank und nach den 11 Uhr Nachrichten hören wir uns hier bei Habe die Ehre wieder.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Sie hören Habe die Ehre am Mittwochvormittag. Regina Postner ist heute zu Gast bei uns. Polizeiseelsorgerin für den Norden Bayerns. Und wir haben schon über die Seele, über die Verletzungen der Seele und auch über die Sorge und das Besorgtsein gesprochen in der ersten Stunde. Frau Dr. Postner, seit gut 4 Wochen liegt Papst Franziskus, das Oberhaupt Ihrer Kirche, der Sie angehören, in der Gemelli-Klinik in Rom, beidseitige Lungenentzündung mit 88 Jahren, teilweise Lebensgefahr. Machen Sie sich als katholische Theologin auch Sorgen um ihn?
Als Mensch sicher. Also ich meine, das ist eine lebensbedrohliche Krankheit, die er hat, Lungenentzündung. Natürlich mache ich mir Sorgen, wie ich mir auch um Polizisten oder andere Menschen Sorgen mache. Aber ich denke, als Christen haben wir wirklich da ein gutes Mittel. Wir haben nämlich das Gebet, das Stoßgebet. Ich könnte auch sagen, eine SMS an Gott. Jeder weiß, was eine SMS ist. Schickt mir mal schnell eine Nachricht, um zu sagen, guter Gott, hilf ihm. Sei es jetzt Papst Franziskus, sei es ein Polizisten, sei es meine Nachbarin, Familie. Und ich denke, das entlastet auch. Nicht ich muss alle Sorgen der Welt tragen. Ja, es ist dramatisch, dass Papst Franziskus erkrankt ist. Er hat auch ein gesegnetes Alter, er hat viel geleistet. Aber in einem Gebet kann ich das auch gut abgeben. Auch wenn ich Dramatisches von anderen Leuten höre, kann ich das durchs Gebet gut abgeben. Und das ist, denke ich, auch eine gute Hilfestellung für uns Christen.
Und als Laie oder als Nichtgläubiger bekommt man dann ja oft die Frage gestellt, ja, und kommt dann mal irgendwann Antwort auf dein Gebet oder verpufft es so im Nirvana?
Interessante Frage. Ich denke, es verpufft nicht. Indem ich es nämlich abgebe, lässt es eine gewisse Distanzierung, Ruhe, Gelassenheit auch zurück. Und das ist eigentlich schon Antwort genug. Es belastet mich nicht mehr. Ich kann es abgeben und ich weiß, dass es in guten Händen ist. Und wer jetzt nicht gläubig ist oder sagt, ich kann jetzt nichts mit dem Gebet anfangen, dann ist das selbstverständlich so zu akzeptieren, wo ich sage, probier es mal aus. Und wenn nicht, ist es okay so, dann müssen wir, denke ich, andere Lösungen finden. Da muss man dann auch wieder individuell schauen. Das wäre jetzt pauschal, denke ich, nicht angemessen, darauf zu antworten.
Der Glaube, die Kirche und das Papsttum sind ja in den letzten Jahren doch durchaus in den Medien gewesen. Beispielsweise die Päpstin, das Buch und dann auch der Film. Weiß nicht, ob Sie den gesehen haben.
Ja, auch das Musical in Fulda, hervorragend, hat einen Preis gewonnen
genau.
Jetzt auch.
Und vor kurzem auch im Neuschwanstein-Festspielhaus. Ist eine Sache, die so ein bisschen ins Fiktive geht. Aber Sie als Frau und Theologin, sind Sie guter Hoffnung, dass wir irgendwann mal auch eine Frau als Päpstin bekommen?
Warum nicht? Also Gottes Wege sind unergründlich, warum nicht? Ich denke, da gibt es noch ein paar andere Fragen davor. Ich werde auch immer wieder gefragt, willst du Priesterin werden? Wo ich sage, nein, weil ich die Berufung nicht verspüre. Das heißt aber nicht, es kann durchaus Frauen geben, die sich zum Priesteramt, Priestertum berufen fühlen. Ich verspüre es nicht. Und von daher wäre es fatal zu sagen, ja, ich will Priesterin werden. Die Frage ist, wenn Frauen solche Berufungen verspüren, was machen sie damit? Und da ist immer gut, auch in die Kirchengeschichte zu schauen, was da alles schon möglich war. Also es gab Äbtissinnen, die Befugnisse hatten, also zum Beispiel, die hatten über 20 Befugnisse, die sonst nur ein Bischof hat. Die haben jetzt nicht die Priesterweihe ausgeübt oder die Sakramente gefeiert, aber die haben Priester eingesetzt, abgesetzt. Das waren Gutsherrinnen, die Befugnisse hatte, wo man heute nur noch mit dem Kopf schüttelt. Also von daher, ich denke, ein Blick in die Kirchengeschichte, wo man vielleicht manches wieder aufleben lassen könnte, wäre vielleicht der kürzere Weg, wo es dann auch Diakoninnen gab, auch bei den Kartäuserinnen, die einen Manipel hatten und auch die Äbtissinnen von Las Huelgas, was genauso in Quedlinburg oder Regensburg, Bremen möglich war, die haben einen Ring getragen, die hatten eine Mitra, die hatten einen Bischofsstab. Also das gab's ja alles und zwar nicht nur über eine kurze Periode, sondern über 700 Jahren. Und die Befugnisse der Äbtissinnen wurden abgeschafft beim Zweiten Vatikanischen Konzil, also noch gar nicht so lange her, wo ich dann sage, ja hallo, was gab's denn da alles in der Geschichte und müssten wir nicht diese Schätze, die in der Kirchengeschichte über 700 Jahre verbreitet waren, nicht wieder heben und ins Bewusstsein rufen? Da brauche ich nichts Neues erfinden und dann kann sich auch was weiterentwickeln. Aber da traue ich unserem Heiligen Geist eigentlich einiges zu. Was ich noch erlebe, das schauen wir mal. Aber da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich. Bisher ist die Kirche nicht untergegangen und da auch die Orden werden weniger. Mal schauen, was sich da ergibt. Da, das wird schon.
Und zuletzt im Kino gewesen, sind Sie auch möglicherweise im neuen Spielfilm Konklave? War immerhin ja auch eine Sache, Drehbuch für den Oscar nominiert.
Ja,
also,
sehr gut.
Und auch da wurde ja die Wichtigkeit des Weiblichen in der Kirche zumindest anerzählt. Haben Sie eine Erklärung, warum solche Stoffe in der Literatur oder auch im Film anscheinend derzeit so populär sind?
Na, ich denke, weil man sich viel eher die Fragen stellt. Früher war das so, das wurde nicht hinterfragt. Und jetzt darf man sich die Fragen stellen? Kann es nicht auch anders sein? Und ich denke, das ist auch wichtig, sich Fragen zu stellen, zu diskutieren und gemeinsam um nächste Schritte zu ringen. Es muss ja nicht gleich immer eine Lösung sein, aber dass man Übergänge schafft. Ich war 10 Jahre ja auch in der Schweiz tätig, ich weiß nicht, ob Sie noch drauf kommen, aber da habe ich Gemeinden geleitet und zwar mit Beauftragung des Bischofs. Ich hatte die Beauftragung, Taufen zu halten als katholische Pastoralreferentin, die alle gültig waren. Also das gibt's ja auch, warum nicht? Also ich denke, da muss man einfach schauen, was war in der Geschichte das weibliche Element. Papst Franziskus hat da unheimlich viel Verdienste, der ja wirklich viele Frauen in leitende Ämter gebracht hat. Und ich denke, das sind Übergänge, die darf man auch nicht übersehen. Und ich denke, unsere Zeit will immer sofort alles und dann möglichst schon vorgestern. Und das ist halt in der Kirche nicht so. Also da braucht man langen Atem, da wird man irgendwann rausgeschmissen, da geht's wieder von vorne an. Das gehört dazu und das ist ein Ringen und ein Prozess. Ja, das gehört dazu, passt schon. Weiter.
Dann würde ich über die Frauen gerne nochmal zurück zur Polizei kommen.
Ja.
Der Frauenanteil bei den bayerischen Sicherheitsbehörden liegt meines Wissens so bei 30%. Der ist schon deutlich höher als noch vor ein paar Jahrzehnten. Aber trotzdem ist es natürlich schon noch so eine Männerdomäne, auch dieser ganze Polizeiapparat. Tun Sie sich da als Frau und Theologin doppelt so schwer, als wenn da jetzt ein männlicher Seelsorger in dieser Polizeiwelt tätig ist? Oder ist es sogar manchmal ein großer Vorteil, eine Frau zu sein?
Also ich fühle mich wirklich als Polizeiseelsorgerin in der Polizei sehr wertgeschätzt. Und ich habe einen evangelischen Kollegen, mit dem ich ja in Nordbayern zusammenarbeite. Und wir sind total unterschiedlich. Das ist für uns zwei nicht immer einfach, das holpert auch mal, aber für die Polizisten ein großer Gewinn. Weil die einen wollen lieber mit einem Pfarrer, mit einem Mann sprechen, die anderen eher mit einer Frau. Und das ist okay. Und sie haben, die Polizisten oder Polizeibediensteten haben die Auswahl, mit wem sie sprechen. Und das ist eigentlich ein Gewinn für die Polizei. Und von daher ist es absolut in Ordnung.
Das, was Sie tun und auch Ihr Kollege tut, das ist Seelsorge. Wir haben schon über diesen Begriff gesprochen. Das darf man nicht verwechseln mit irgendwie Psychotherapie. Also da wird die Seele ja behandelt und nicht besorgt.
Genau. Also ich bin keine Hobbypsychologin, die dann irgendwie da rumwurschtelt, sondern es kommt dann sehr häufig in einem Gespräch immer zu dem Punkt, wo ich sage, so, und jetzt muss abgeklärt werden. Ist es ein Burnout? Ist es eine Depression? Was ist es jetzt? Und da bin ich dankbar, dass ich dann das auch weiterverweisen kann, weil da komme ich an Grenzen. Wir haben einen zentralpsychologischen Dienst, wir haben Mediziner, die Psychotherapeuten sind, wo ich dann mal anrufe und sage, wo schicke ich jetzt die Person hin, wenn es um irgendwie, keine Ahnung, Spielsucht oder also Suchtverhalten geht. Mhm. Oder was mache ich mit jemandem, der immer wieder tagsüber einschläft, weil er nachts nicht schlafen kann.
Oder eine Depression entwickelt.
Oder eine Depression. Mhm. Also man braucht so ein bisschen Gespür und ein Gefühl, da stimmt jetzt was nicht mehr. Aber dann auch genau zu wissen, wo sind meine Grenzen und wo muss ich weiter verweisen.
Mhm. Die bevorzugte Methode heute ist ja wohl der Dialog. Wir haben ja über das Reden und über das Schweigen ganz zu Beginn der Sendung schon gesprochen. Aber auch dieses Zuhören können. Ist das etwas, wo sich die Seelsorge in einer ganz normalen Pfarrgemeinde, in der Sie ja auch schon tätig waren, gar nicht so sehr unterscheidet von der Polizeiseelsorge? Dass man eben nicht erstmal auf die Kanzel steigt und den Leuten was verkündet, sondern sich hinsetzt und sagt, ich höre mal zu?
Absolut, absolut. Es ist wirklich, die Leute kommen ja mit dem Anliegen, uns erst einmal reden zu lassen, um was geht's denn? Auch um selber zu verstehen, um was geht's denn? Was ist eigentlich das Anliegen? Wollen sie einfach reden? Wollen sie Hilfe? Oder was wollen sie eigentlich von mir? Und es kann dann durchaus auch eine Frage sein, womit kann ich ihnen denn jetzt dienen? Oder was erwarten sie jetzt von mir? Da kommt mir immer so, ja, auch die Geschichte vom blinden Bartimäus, wo Jesus dem blinden Bartimäus, also man meint ja, der ist blind, ist doch klar, der will wieder sehen. Aber Jesus fragt ihn explizit, was willst du, dass ich dir tun soll? Ja, vielleicht hat der Bauchschmerzen oder einen verstauchten Knöchel und sagt, ey, mir tut mein Knochen weh, ich kann nicht mehr gescheit laufen, dass ich nicht mehr. Also die Leute auch fragen und da heißt es einfach zuhören, zuhören und schweigen. Und vielleicht ist es das wichtigste Wort, hat mir mal ein Seelsorger gesagt, ist bei den Gesprächen, Also praktisch, ich bin da, ich höre dir zu, erzähl weiter. Es braucht oft nicht einmal das Ja oder, sondern Ich pass auf, was du erzählst. Und das unterscheidet sich eigentlich da auch nicht von der Pfarrei oder früher im Bildungshaus, wo ich noch gearbeitet habe, wo ich viele Leute begleitet habe.
Ich habe die Ehre auf BR Heimat. Bis zum Umfallen setzt sie sich ein für ihre, ja, wie sagt man, sind das Klienten von Ihnen, Frau Dr. Postner, die Polizistinnen, die Polizisten, die zur Seelsorge zu Ihnen kommen? Sind das Patienten? Sind das einfach Menschen? Wie bezeichnen Sie die eigentlich?
Zunächst mal als Polizeibedienstete, Polizistinnen, Polizisten und dann als Menschen. Weil es ist immer der konkrete Mensch von mir, ja.
und deren Angehörige auch. Das haben wir vorhin kurz erwähnt. Das heißt, sie sind auch für die Polizeifamilien ansprechbar.
Absolut. Wenn ein Todesfall in der Familie ist oder von einem Polizisten, die Schwester und deren Angehörige, alles Mögliche. Ja, auch da sind wir für die da oder für den Sohn, für die Tochter. Da geht's gerade nicht mit der Ausbildung. Hätten Sie mal Zeit, mit ihr zu sprechen? Selbstverständlich, ja.
Und der Unterschied zu einem normalen Seelsorger, der Polizeiseelsorger, sollte natürlich sein Metier kennen. Der wird vermutlich auch ernster genommen, wenn man mit ihm nicht mehr von A bis Z erstmal durchgehen muss, was das Arbeitsumfeld des Polizisten eigentlich bedeutet. Das heißt, sie kennen die Struktur, sie mussten sie auch kennenlernen und sie haben sich dem auch fast auch schon körperlich ausgesetzt, um zu spüren, was Polizeiarbeit auslösen und sein kann.
Ja. Also zum Beispiel bin ich mit dem Kriminaldauerdienst auch mitgefahren, habe dann Drogentoten gesehen, wie mit dem umgegangen wird, wie der polizeidienstlich behandelt werden muss, weil er ausgeschlossen werden muss, ob er jetzt umgebracht wurde, also ob es Mord ist oder durch den Drogenkonsum.
Also das ist Spurensicherung, das ist vielleicht auch eine Autopsie.
Bei der Autopsie war ich jetzt nicht mehr dabei, sondern wirklich vor Ort. Mhm. Das sind dann die nächsten Schritte, weil das muss ja der Staatsanwalt dann anordnen, ob eine Autopsie gemacht wird und so weiter. Also, oder dann eben, wenn ich lebensbedrohliche Einsatzlagen unterrichte, dann muss ich ja auch wissen, was heißt es, eine Schusswaffe in der Hand zu haben. Und da hat jeder gesagt, du musst unbedingt mal auch schießen. Mhm. Und dann war das wirklich so, dass ich natürlich mit einem Schießausbilder dann zusammengesessen bin, eine Stunde, der mir erst mal erklärt hat, wie funktioniert überhaupt eine Pistole, wie schaut die aus, also was macht sie, wie schaut die Patrone aus, es ist ja vorne eine Plastikkugel, weil es ist ja nicht das Ziel, wenn jetzt ein Polizist schießen muss, den anderen zu töten, sondern dass die andere Person gestoppt wird in der Handlung. Und es ist, wenn natürlich dann ein lebenswichtiges Organ getroffen wird, dann kann es natürlich sein, dass derjenige verstirbt. Aber Ziel ist, den anderen zu stoppen und dann wirklich eine Pistole mal in der Hand zu haben. Also ich hatte eine Stunde Vorbereitung, dann sind wir auf die Schießanlage gegangen, die eigentlich ausschaut wie so eine Kegelbahn, gell? Ohne Kegel vorne, Markierungen am Boden. Und ich stand 5 Meter vor einer weißen Wand und dann erst mal zu spüren, wie schwer so eine Waffe ist, welche Sicherungen es hat. Dann wurde mir also genau erklärt, wie ich mich hinzustellen habe und dann einen Schuss abzugeben, wirklich zu drücken, den Widerstand nochmal zu spüren und dann abzudrücken. Das ging durch Mark und Bein und den Schuss spüre ich heute noch. Mhm. Schuss 2 und 3 merke ich nicht mehr so, aber diesen ersten Schuss, das war sowas Markantes und natürlich, die Polizisten müssen das trainieren, das gehört zur Ausbildung dazu, selbstverständlich, weil das natürlich Eigensicherung ist, die müssen sich ja selber schützen auch. Ich meine, sowas lernt man jetzt nicht im Theologiestudium oder lebensbedrohliche Einsatzlagen, wenn Polizisten in Situationen kommen, wo sie vielleicht auch Angst haben, fliehen müssen, wie in Nordrhein-Westfalen vor einigen Jahren, wo sich war eine Polizeikontrolle, Autokontrolle. Dann kam die Schießerei und dann ist ein anderes Polizeiauto mit 2 Polizistinnen vorbeigefahren und die dachten, die winken und sind weitergefahren und dann merken sie, halt, da ist ja was schiefgelaufen und dann fliegen schon die Kugeln und dann sind die abgehaut. Mhm. Die sind in einem Auto, was vorbeigefahren ist und sind ab, haben dann die Einsatzzentrale angerufen, sind auch wieder an den Einsatzort zurück, aber das ist so deutlich. Es ist eine lebensbedrohliche Einsatzlage oder eine Gefahr und dann kommen die Urreaktionen, Flucht oder Angriff. Mhm. Und die haben sich entfernt, was bei Polizisten nicht der Fall sein sollte, aber so eine.
Es wurde ihnen ja auch Feigheit dann vorgeworfen, zum Beispiel auch und in den Medien und durch die Gesellschaft. Das ist eine ziemliche Belastung.
Genau. Und die wurden dann sogar verurteilt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung durch Unterlassen im Amt. Mhm. Und haben zunächst dann vom Amtsgericht Schwelm 1 Jahr auf Bewährung gekriegt. Dann sind sie in Revision gegangen und das Landgericht Hagen hat sie dann zu 4 Monaten auf Bewährung verurteilt. Somit behalten sie ihren Beamtenstatus. Aber das sind natürlich Ereignisse, die ich auch mit den Beamtinnen und Beamten in Ausbildung bespreche. Umgang mit Angst. Wenn ich zu viel Angst habe, dann lähmt mich das. Mhm. Aber wenn ich zu wenig Angst habe, ist noch viel gefährlicher, weil dann sehe ich die Gefahr nicht. Dann wäre ich übermütig. Also man braucht ein gewisses Maß an Angst, ich sage jetzt mal Vorsicht, Umsicht in jeglicher Situation. Und es braucht eben dieses Maß. Also sobald es zu viel oder zu wenig wird, egal was, gerät es aus dem Gleichgewicht. Und das sind dann auch wieder ethische Fragen, die ich mit Ihnen bespreche.
Kann man denn tatsächlich in der Schnelligkeit, in der solche Situationen ja oft auch auftreten, da ist ein Messerangreifer zum Beispiel irgendwo unterwegs, in einem Zug oder in einer Innenstadt. Und dann ist natürlich die Frage, dieser Eigenschutz, der einem ja auch immer eingebläut wird, wenn man irgendwo im Rettungsdienst tätig ist, zunächst mal darauf achten, dass man selber nicht in Gefahr gerät. Aber ich muss ja diesen Mann als Polizist ja irgendwo stoppen. Ich muss ja verhindern, dass der auf andere, weitere Menschen, die wehrlos sind, einsticht. Da kann ich nicht weglaufen. Also, und da habe ich auch nicht die Zeit, das erstmal abzuwägen. Was raten Sie da?
Beim Messer gibt's nichts. Da gibt's nur die Waffe. Weil das ist, der hat ein paar Sekunden und dann kann er jemand anders töten oder den Polizisten selber. Da geht nur die Waffe. Und ich finde es immer gefährlich, wenn es dann immer heißt, ja, kann er nicht dahin schießen, kann man nicht Pfefferspray. Nein, beim Messer nicht. Messer ist das gefährlichste Instrument überhaupt. Da geht nichts anderes. Das geht so schnell und wenn dann eine 20 Zentimeter Klinge im Spiel ist oder sei es auch nur ein Taschenmesser, das ist lebensgefährlich.
Jetzt heißt's, du sollst nicht töten. Im 5. Gebot von den 10 Christlichen, sie bekleiden ein geistliches Amt und bringen ihnen anvertraute Menschen. Gleichzeitig haben sie ja gerade gesagt, also bitte schießen. Wie kriegen sie das gebacken, theologisch?
Ja, das eine ist das bewusste Töten, Morden eines anderen Menschen aufgrund von Habgier, Neid oder was auch immer.
Du sollst nicht morden, heißt es ja, glaube ich,
genau,
wörtlich übersetzt.
Genau, da muss man auch das Hebräische noch einmal genau sich genau anschauen. Und das ist ja Notwehr. Also ich versuche ja dem Guten zum Durchbruch zu verhelfen und dem Bösen zu wehren. Das muss man ja genauso sehen. Und das ist natürlich auch eine Abwägungssache. Aber wenn jemand angreift, jemanden anders in Lebensgefahr bringt, dann ist es Notwehr und kein Morden, Ermorden aufgrund niederer Beweggründe oder Habgier oder was auch immer. Das ist zu unterscheiden.
Reden hinterher nach solchen problematischen, belastenden Einsätzen ist das eine. Das ist ja wichtig und ist auch in jeder zwischenmenschlichen Beziehung oder auch in einer Ehe genauso wichtig wie bei der Polizeiseelsorge. Auf der anderen Seite dieses Vorbereiten der Beamtinnen, Beamten auf solche Situationen, das haben Sie gerade aus der Ausbildung geschildert. Kann man tatsächlich auf alles vorbereitet sein oder gibt es Dinge, auf die gibt es einfach keine Vorbereitung?
Sicher. Also da sagen mir alte Polizisten, also sowas habe ich jetzt noch nicht erlebt. Also ich hatte auch hier im fränkischen Raum so eine Nachbesprechung und das ist ein wirklich guter älterer Polizist, der demnächst in Ruhestand geht und der hat gesagt, sowas hat er noch nicht erlebt. Also die Polizisten werden gut vorbereitet in den Ausbildungsorten. Aber man kann sie nicht auf alles vorbereiten. Das ist natürlich eine Standardausbildung mit allen Möglichkeiten, auch allen Provokationen, denen sie ausgesetzt werden, alles Mögliche. Aber die Kreativität der Täter ist so kreativ oder was da alles sein kann. Man kann nicht auf alles vorbereitet sein, wie es auch nicht die hundertprozentige Sicherheit gibt. Bayern ist wirklich ein sicheres Land. Nürnberg, Fürth, Erlangen natürlich wirklich die niedrigste Kriminalitätsrate, die höchste Aufklärungsrate. Aber hundertprozentige Sicherheit sieht man ja München, Aschaffenburg. Kann ich gewährleisten.
Und das, was dann passiert ist, was auf die Psyche der Polizistin, Polizistin beispielsweise einwirkt, das können Sie ja auch nicht ändern. Sie können ja die Situation nicht ungeschehen machen als Seelsorgerin. Sie können nur das gemeinsam aushalten mit dem Betroffenen. Reicht es aus?
Ja, also zum einen, ich kann Sie darauf vorbereiten, also prophylaktisch, in der Primärprävention, also in der Vorbereitung drauf, was alles sein könnte. Ich kann zuhören in der Situation unmittelbar nach dem Ereignis und da heißt es dann auch aushalten. Ich kann keine Lösungen sagen, so machst du das und dann ist alles gut, sondern ich kann vieles nur stehend aushalten. Ungerechtigkeit, Ohnmächtigkeit, der eigenen Psyche gegenüber, der Situation, den Vorgesetzten, dem Staat gegenüber, was auch immer, wenn ich mich ohnmächtig fühle, heißt begleiten, oft aushalten, da zu sein, ansprechbar zu sein. Und mehr geht oft gar nicht und oft braucht es da auch nicht der Worte. Das ist wie wenn ich an einem Krankenbett bin oder im Hospiz bei Sterbenden. Oft reicht es da oder es ist nichts mehr anderes möglich, als die Hand zu halten. Und da bedarf es keiner Worte mehr. Es gibt keiner Worte mehr. Und in den Gesprächen passiert es durchaus, dass einfach Schweigen ist. Aber jetzt nicht dieses bedrückende Schweigen, was können wir jetzt sagen, sondern eben im Schweigen die Situation des anderen mit auszuhalten.
Und das sind letztendlich schon auch Ansätze aus der Psychotherapie, die Sie als Handwerkszeug mitverwenden, ein bisschen zumindest.
Sicher, dazu bin ich ja auch geschult und das sind wir vorbereitet, selbstverständlich.
Der Würzburger Bischof Franz Jung war hier auch mal im Studio gesessen an dieser Stelle und der kommt ja aus der lebenslustigen Pfalz und hat mir gesagt, für ihn gehört der Humor auch zur Seelsorge unbedingt dazu. Also gehört auch Humor und damit meine ich jetzt nicht Polizeiwitze zur Polizeiseelsorge dazu?
Absolut. Also auch über sich selber zu lachen, über seine eigenen Schwächen oder da bin ich da wieder reingefallen oder ja, das gehört absolut dazu. Also auch in der Kirche, also man hat sie jetzt wieder in Fasching, Fasnacht, in den ganzen Reden, Ansprachen gehört, wie auch immer wieder die Kirche, die Politik auf den Arm genommen wird, um da auch einen Kern Wahrheit rauszukristallisieren und den mit Humor, wie der Hofner früher, das eben ins Wort zu bringen. Und ja, natürlich wird auch viel gelacht. Aber ja, ich muss halt schauen, wo ist was möglich? Also die Ernsthaftigkeit in dramatischen Situationen, wenn ich da lache, dann wäre das eine Bagatellisierung, das geht nicht. Aber natürlich wird passieren auch Sachen bei der Polizei, darüber darf ich nicht sprechen, wo man einfach nur lachen oder schmunzeln kann, weil einfach alles daneben geht. Jetzt gar nicht bei Einsätzen, sondern in der Logistik oder in der Zusammenarbeit oder was.
Da stirbt keiner natürlich.
Nee, das ist jetzt nicht im Großen, sondern das sind Kleinigkeiten, wo man sagt, oh Gott, da ist auch alles möglich. Und in der Polizei, das sind genauso Menschen wie du und ich und der Durchschnitt der Gesellschaft.
Habe die Ehre am Mittwochvormittag und darum geht's, Verletzungen der Seele heilen, erste Hilfe für die Seele. Dr. Regina Postner ist zu Gast, Polizeiseelsorgerin für Nordbayern. Und wir kennen ja alle, Frau Dr. Postner, diese berühmte Rettungskette, die ineinander greift, aber dann gibt es ja auch die Kette des Kümmerns. Die Rettungs- und Feuerwehrkräfte kümmern sich um die Opfer, sie kümmern sich um die Helfer, um die Polizisten und wer kümmert sich um die Kümmererin irgendwann? Wir hatten es vorhin schon bei Papst Franziskus, der auch gebeten hat, man möge für ihn beten. Aber Sie müssen ja auch irgendwann mal was für Ihre eigene Seele tun. Schalten Sie da mal ab, Ihr Handy, was Sie ständig anhaben, 24 Stunden im Dienst. Fahren Sie an die See oder in die Berge, geben Sie sich gutem Essen und Rotwein hin. Wie laden Sie Ihre Batterien wieder auf?
Unterschiedlich. Also zum einen ist es für mich auch wichtig, Menschen zu haben, zu denen ich gehen kann und sprechen kann. Wo ich jetzt den Leuten nicht irgendwas vorspielen muss, sondern wirklich, ja, wie so geistliche Begleitung.
Supervision nennt man das, glaube ich, auch beruflich einerseits, dass da jemand noch ist, dem Sie Feedback geben können.
Genau, Supervision ist das eine. Das andere ist aber wirklich geistliche Begleitung, so aus dem Glauben auch sein eigenes Leben zu formen, zu gestalten und mit dem, was ich erlebe, auch umgehen zu können. Natürlich jährliche Exerzitien, die mache ich seit 35 Jahren jedes Jahr, wo ich mich also für etliche Tage, eine Woche zurückziehe in ein Kloster, auch mit Begleitung. Und das ist für mich sehr wichtig. Das Handy wird ausgeschaltet, wenn Urlaub ist. Da ist Stille und das ist mir auch ganz wichtig. Und unterm Tag, also gerade jetzt, wenn die Sonne scheint, so sich 10 Minuten, Viertelstunde in die Sonne zu setzen und eine Tasse Kaffee zu trinken. Die Sonne, die mich anlacht, der Geschmack des Kaffee, ein Genuss. Und das, ja, das gibt mir auch wieder Kraft, Energie, weiterzumachen. Das ist so ein richtiges Abschalten, Durchatmen. Das tut einfach gut.
Sonne und Kaffee sind natürlich was Weltliches. Haben Sie auch zur geistlichen Erbauung Dinge, die Sie wieder, die Ihre Seele wieder in Ordnung bringen oder Dinge aus der Bibel oder bestimmte Stellen, wo Sie sagen, das sind wie so ein Wahlspruch, der mir hilft, an den ich gerne zurückdenke, wo ich gerne hinblättere, wenn es mir schlecht geht?
Ja, Also zum einen, was ich total gern mache, ist Orgelspielen. Ich bin also ausgebildete Kirchenmusikerin und das tut mir gut, wenn ich mich an die Orgel setze und da austob. Also da bin ich oft nach 1,5 Stunden wirklich durchgeschwitzt, wenn ich da richtig mal loslege, jetzt in der Fastenzeit natürlich nicht. Aber die Musik, die Orgel, die Königin der Instrumente da, die Register zu ziehen und alles zu vergessen und loszulegen, tut einfach gut.
Geben Sie da so Gastkonzerte oder suchen Sie sich die Orgel raus oder haben Sie eine persönliche, wo Sie gerne hingehen? Nee,
ich bin Aushilfsorganistin in Gemünden, also im Wallfahrtsort Schönau. Das ist da in Unterfranken, wo ich so 1-2 Mal im Monat dann noch Gottesdienste spiele. Und das mache ich eigentlich ganz gern. Nee, Konzerte nur für mich oder in der leeren Kirche. Genau. Und natürlich Bibelstellen. Was mir wichtig ist, Psalm 23. Das war für mich auch wichtig, dass die Kinder den auswendig können.
Der Herr ist mein Hirte.
Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Muss ich auch wandern durch finstere Schlucht? Ich fürchte kein Unheil.
Totale Zuversicht spricht aus diesem Psalm, oder? Wie wenn es nichts Schlimmes gäbe oder eigentlich könnte einem alles wurscht sein, denn es wird alles gut.
Genau, diese Hoffnung zu wissen, es gibt jemanden, der mich führt, der mich leitet zu grünen Plätzen und auch durch die Schlucht. Ich sehe den Hirten ja gar nicht mehr, aber Stock und Stab, also so dieses Klack. Klack, diesen Stab auf diesen Steinen dann auch zu wissen und zu hören. Das sind natürlich Bilder, aber wenn die auch in die Seele, ich sag jetzt mal, neirutschen, das tut einfach gut und daraus kann man leben und auch in schwierigen Zeiten sich daran festhalten. Also für mich ist der Segen noch ganz wichtig. Ich habe darüber auch meine Doktorarbeit geschrieben, Segensfeiern in Lebenskrisen. Die Zusage eines anderen Menschen, so wie du bist, bist du okay, Gott schaut auf dich, Gott ist mit dir, du bist nicht allein. Und zum Beispiel auch jetzt bei den Polizisten, wir machen Vereidigung, also Gottesdienste vor ihrer Vereidigung. Und ich habe dann angeboten in Nappburg, wer möchte, sich für seinen Dienst segnen zu lassen. Also wirklich die Hände aufgelegt zu bekommen, wer möchte, und eine persönliche Zusage zu erhalten. Von den 300 Beamten und Beamtinnen in Ausbildung kamen um die 150. Ich hatte am nächsten Tag Muskelkater, weil die alle so groß waren. Aber selbst vom Stammpersonal, also auch von den Lehrern, sage ich mal, die standen auf einmal vor mir, wo man dann auch dass sie wieder heil nach Hause kommen mögen. Also so der Segen als Zusage für den Dienst, für die Woche, eben ganz wichtig, der auch am Ende jedes Gottesdienstes gesprochen wird. Der Jakobskampf, also wie Isaac mit jemandem kämpft und eigentlich gar nicht weiß, wer der ist, und ich lass dich nicht los, erst wenn du mich segnest. Also es ist ja oft, dass wir selber mit Sachen ringen und eigentlich den Gegner nicht benennen können. Also das, was ich ja versuche bei den Polizisten, was ist es denn? Sprich's aus durch Fragen auch selber. Was ist denn das, was mich umtreibt? Kann ich es denn benennen?
Und wenn wir schon beim Jakob sind, den Jakobsweg zum Beispiel gehen oder einen Weg gehen, um die Seele wieder frei zu bekommen?
Genau. Eine Möglichkeit, aber nicht meine Möglichkeit. Also Pilgern ist jetzt nicht so meins. Wie gesagt,
fränkische Rundwanderung tut es vielleicht auch manchmal.
Genau. Aber so Kilometer. Ich war früher viel in den Bergen. Ich habe in Benediktbeuern studiert, wo wir jeden Monat auf einem anderen Berg waren. Aber jetzt nach einer Knieverletzung geht das nicht mehr so ganz rund. Genau.
In der Schweiz waren Sie auch?
Ja.
Also auch in der Nähe von Bergen?
Ja.
Hat das was mit den Bergen zu tun oder mit der Schweiz?
Mit dem Kirchensystem. Also nachdem ich die Promotion fertig hatte, habe ich es also dem Erzbistum angeboten. Dann war aber dafür jetzt keine Verwendung. Und dann habe ich gesagt, gut, ich habe mir jetzt Fähigkeiten, Talente erwirtschaftet und jetzt muss ich mit denen umgehen und habe eine neue Herausforderung gesucht. Und so kam ich dann in die Schweiz, hatte ein Jahr Einarbeitung und war dann Gemeindeleitung zum Übergang ad interim, wo ich also eine Pfarrei geleitet habe, wo ich für Mitarbeitende als Personalchefin zuständig war, stellvertretende Dekanin war, die Beauftragung für Taufen, auch für Hochzeiten zu assistieren hatte. Das geht alles. Nicht, weil ich jetzt Theologie studiert habe, promoviert, sondern weil ich die Unterschrift des dortigen Bischofs hatte. Und es gibt im Paragraphen 517.2 im kirchlichen Gesetzbuch, der eine außerordentliche Gemeindeleitung möglich macht. Zuständig ordentlich war ein Dekan, der hatte 7 oder 8 Pfarreien, war 75, aber überall saßen ja wir pastorale Mitarbeitende und er ging einmal im Monat in alle Pfarreien und hat vorwiegend die Eucharistie gefeiert, natürlich selbstverständlich, dass wir wieder genügend Hostien hatten zum Austeilen. Problematisch, große Beerdigung, auf einmal keine Hostien mehr, dann musste unser Herrgott wieder im Auto chauffiert werden, weil die Mesnerin Sakristanin wieder Hostien holen musste.
Wäre das ein Weg bei Priestermangel, der sich ja immer mehr abzeichnet, also zu sagen, doch, das weibliche Personal kann eben genauso gut solche Aufgaben übernehmen? Das, was Sie jetzt gerade geschildert haben, sind ja teilweise Aufgaben, die normalerweise ein Gemeindepfarrer macht.
Genau. Also nicht nur Frauen, sondern auch Männer im pastoralen Dienst, Diakone.
Die verheiratet sind zum Beispiel.
Genau. Die als Ansprechpersonen fungieren, denen man Beauftragungen erteilt, wie Taufen, Nottaufen, das konnte jede Hebamme früher. Gell? Bei der Ehe wird ja, spenden die Eheleute sich ja selber das Sakrament. Also das läuft ja, von daher ist da viel möglich. Warum das jetzt in Bayern, in Deutschland da etwas länger braucht. Ich denke, irgendwann wird schon werden. Ich glaube, das müssen Sie mal unseren Erzbischof fragen. Der kann Ihnen da vielleicht besser Antwort geben, was die Bischofskonferenz da gerade so denkt oder worüber sie jetzt in der letzten Woche wieder beraten hat. Das kommt. Es könnte vieles anders sein. Vielleicht müsste man manches auch ein bisschen lockerer und mit Humor sehen und dem Heiligen Geist einfach mehr vertrauen. Sind wir mal gespannt, was da noch wird und dann sehen wir schon.
Manchmal macht es ja Sinn, sich die Kindheit eines Menschen anzuschauen, um zu sagen, wie ist warum was geworden. Sie kommen natürlich aus einem gut katholischen Haushalt, nehme ich an. Aber was hat Sie auf die Spur gebracht, tatsächlich dann Theologie zu studieren? Und gleichzeitig sagen Sie, diese Berufung für das Priesteramt haben Sie nicht in sich gespürt und haben trotzdem ihren Platz gefunden.
Genau. Ja, also die Eltern waren aktiv in der Kirche, der Vater war Kirchenpfleger, die Mutter hat die Buchhaltung gemacht, Kirchenchor. Also wir waren ständig in der Pfarrei irgendwie unterwegs mit Kinderchor und später dann auch mit dem Orgelspielen. Ich bin da so reingewachsen und dann wollte ich immer mehr verstehen, warum, wieso. Habe mich dann auch mit dem Kaplänen, die wir hatten hier in Nürnberg, immer wieder unterhalten. War bei den Englischen in der Schule, wo wir auch wirklich viel diskutiert haben und wir auch alle Fragen stellen durften. Und ich wollte immer wissen, was steckt denn dahinter? Hab dann ja erst im Fernmeldeamt gearbeitet, dann Fachabitur gemacht und dann Religionspädagogik studiert. Und das war mir dann auch wieder irgendwann zu seicht, weil ich gesagt habe, da steckt noch so viel dahinter, auch mit Kirchengeschichte, mit der Bibel. Hab dann ja auch die Sprachen, Latein, Griechisch, Hebräisch, alles noch gelernt. Und das Theologiestudium war für mich ja Eldorado. Also ich habe es geliebt. Ich habe immer ein wenig drunter gelitten, dass ich noch arbeiten musste, dass ich viel anderes machen musste, Geld verdienen, um das Studium mir zu ermöglichen. Aber ja, jedes Buch oder so, ich habe es verschlungen und habe gern Theologie studiert, ja.
Schön, dass Sie bei uns waren und uns ein bisschen den Blick geweitet haben. Wir quasi auch über Ihre Schulter blicken durften in einen ansonsten sehr abgeschlossenen Bereich, sei es auch durch den Datenschutz, aber auch durch die Struktur der Polizei. Das war sehr wertvoll für uns. Wir hoffen, dass Sie die Seelen der Polizistinnen und Polizisten, der Polizeibediensteten, wir haben ja gesagt, es sind nicht nur die Einsatzbeamten, die dazugehören, auch weiterhin gut besorgen können und dass vor allem Ihre eigene Seele auch gute Sorge erfährt, dass Sie diesen Beruf noch lange so gut ausüben können, wie wir es sehen, dass Sie es tun. Herzlichen Dank fürs hier gewesen sein.
Danke auch Ihnen für das Interview und ich hoffe, alle, die das Interview auch hören, dass Sie wirklich die Polizisten, Polizeibediensteten mit positiven Augen sehen und sie wirklich auch in ihrem Dienst unterstützen.
Der Freund und Helfer, ja, das ist nicht nur ein Klischee, das sollte eigentlich so sein und viele verstehen ihren Beruf unter erschwerten Bedingungen auch heute noch, so wie das gemeint ist. Weitere Informationen zur Arbeit und zur Erreichbarkeit auch der Polizeiseelsorge, wenn es Sie interessiert oder wenn Sie auch beruflich damit zu tun haben, gibt es im Internet natürlich unter www.polizeiseelsorge.org oder www.bayerische-polizeiseelsorge.de. Gibt es auch gleich nochmal zum Mitschreiben. Hilfe für den Freund und Helfer, die Polizeiseelsorge in Bayern, genauer gesagt in Nordbayern, war heute unser Thema bei Habe die Ehre. Die Theologin Dr. Regina Postner war zu Gast, Polizeiseelsorgerin für Nordbayern. Weitere Informationen zur Arbeit in und den Angeboten der Polizeiseelsorge unter polizeiseelsorge.org oder auf Bayern bezogen www.bayerische-polizeiseelsorge.de. Das heutige Gespräch, wie immer auch zum Nachhören als Podcast. Morgen habe die Ehre, dann ist der Musikkabarettist und Wortakrobat Willi Astor zu Gast bei meinem Kollegen Johannes Hitzelberger und ratscht mit ihm über Kunst und Komik und über Katastrophen und auch Krisen in seinem Leben. Und hier jetzt gleich im Anschluss BR Heimat aktuell mit Andreas Estner und den Themen des Tages. Tom Viehweg sagt, habe die Ehre aus dem Studio Nürnberg von BR Heimat und noch einen schönen restlichen Mittwoch. Servus. Und Ade.